Wir haben heute Morgen ja etwas gesehen, dass geistlich diese Grunderfechtung bestimmte Ebenen hat, wo der Teufel Mittel anwendet, um uns anzugreifen. Und ich möchte jetzt heute Abend ein weiteres Mittel zeigen, wie der Teufel diese Erfechtung herbeiführt. Also jetzt nochmals, wir haben zwei große Bereiche. Einmal, wenn der Vater im Himmel uns in Anfechtung führt, um uns zu prüfen, um uns zurechtzubringen. Und wir haben den zweiten Bereich, den haben wir heute Morgen gesehen, wenn der Teufel dich einfach angreift. Und das, was jetzt praktisch ansteht, ist wieder der gleiche Fall. Das ist wieder ein Bereich, wo eigentlich nicht von Gott herbeigeführt wird, sondern wo der Teufel uns angreift. Und das hat eigentlich eine ganz breite Ergriffsfläche, und es ist wieder dasselbe, was leider seit dem Sündenfall vorhanden ist. Das Problem steckt in uns. Das heißt, bevor wir praktisch endgültig erlöst sind, ich denke, ihr wisst ja, wie die Erlösung von Gott her gegeben ist. Die Bibel sagt ja, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Für den Geist gibt Gott die Wiedergeburt. Johannes 3, 3-5, die haben wir in dem Moment, wie wir den Herr Jesus aufnehmen, geschieht die Wiedergeburt. Der Geist ist wiedergeboren. Aber die Seele und der Körper sind nicht wiedergeboren. Das heißt, für die Seele hat Gott verordnet, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Das ist eine Wirkung der Erlösung, die ich im Glauben annehmen muss. Dann wird die Seele in die Erlösung hineingenommen. Wer nicht erlöst ist, ist der Körper. Aus dem Grund werden wir krank, aus dem Grund werden wir müde. Und es ist einfach so, bevor nicht praktisch durch die Auferstehung, sprich, wenn ich gestorben bin, oder durch die Wiederkunft Jesu, wenn ich noch lebe, auf jeden Fall ist ja der gleiche Vorgang, wenn ich praktisch auferstehe und noch Geist, Seele und Leib wieder mit Gott zusammengebracht bin, das heißt, wenn ich da Auferstehungsleib kriege, dann ist das weg. Aber alles, was ich jetzt zeige, ist, solange wir leben und im Leib sind, vorhanden. Und wir brauchen hier nicht in einer falschen Frömmigkeit oder in einer Schwärmerei glauben, dass wir das wegkriegen. Das kriegen wir nicht weg. Wir haben das am Hals. Das ist das Elend. Und der Teufel, der unser gnadenloser Gegner ist, der nutzt das aus. Und da kommt Anfechtung, da kommt Elend, da kommt dann das, was uns kaputt macht. Und oft merkt man es gar nicht. Ich möchte es zeigen, und zwar in Hiob 14 sagt die Bibel, der Mensch von der Frau geboren, also das heißt der normale Mensch, würde hier stehen, praktisch der Mensch von Gott geboren, dann wäre der Wiedergeborene gemeint, dann würde diese Dinge nicht stehen. Alles, was hier steht, betrifft meine natürliche Natur, die von meinem Menschsein her praktisch vorhanden ist. Und er sagt ganz klar, er lebt nur kurze Zeit. Ich glaube, jeder von uns Älteren weiß das, wie schnell das gegangen ist. Du kannst nicht einmal rumgucken, schau, bist du alt, oder? Also es geht so schnell kannst du gar nicht gucken, gell? Und die Jungen müssen das einfach lernen. Ihr könnt gar nicht erahnen, wie schnell das geht. Und jetzt kommt eine ganz entscheidende Aussage und ist voll Unruhe. Das heißt, zum Sündenfall, zu meiner gefallenen Natur gehört Unruhe, die in mir drinsteckt. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Er sagt dann, wie eine Blume sprießt er auf, verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, aber einen solchen hältst du deine Augen auf und in mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen, nicht ein Einziger? Wir kommen alle von Adam, der die Unreinigkeit praktisch produziert hat durch seinen Sündenfall. Und das bedeutet, jeder Mensch, jeder natürliche Mensch hat eine Quelle in sich der Unruhe. Die ist einfach da. Die kann man nicht wegdiskutieren. Wenn wir Psalm 38 aufschlagen, ab dem 4. Vers, dann sehen wir etwas. Da sagt die Bibel, es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn. Das ist der gefallene Mensch. Nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde, denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Das ist einfach der Zustand des nicht erlösten Fleisches. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Das heißt, diese Unruhe steckt in mir drin. Die kannst du nicht leugnen. Ist einfach da. Jetzt kommt natürlich wieder das alte Problem des Charakters. Es gibt Leute, die haben einen eher ruhigen Charakter. Bei denen äußert sich das nicht so stark, ist aber trotzdem da. Dann gibt es wieder Leute, die haben einen Charakter, wie ich es zum Beispiel habe, eher einen Feuerkopf. Da äußert sich es ziemlich radikal. Aber alle beide werden von dem geplagt. Matthäus 12, 43. Und jetzt kommt eine Aussage, die ist katastrophal. Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Also jetzt haben wir ein Problem. Wir haben durch den Sündenfall eine Unruhe und eine Quelle der Unruhe in uns. Gleichzeitig sagt die Bibel, die unreinen Geister, die Finsternismächte, sind Geister der Unruhe. Sie haben keine Ruhe. Wieso? Jetzt kommt das Problem. Jetzt greift der Teufel, der Treiber, steht in Jesaja 9,3, wir lesen das nachher, greift uns über seine Heerscharen, über die Finsternismächte, die Geister der Unruhe sind, greift er uns an in unserem Fleisch, um diese Unruhe zu schüren. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich sage es einmal ganz ungeschützt. Ich bin nicht nur 46 Jahre gläubig, sondern ich habe 43 Jahre im Bankberuf gearbeitet. Und das ist kein einfacher Job. Und ich habe in der Bank fast alles gemacht, von links außen nach rechts außen. Von der Filialleitung bis zur Landesbankenfusionierer, bis zum kleinen Sparsachbearbeiter. Ich habe alles gemacht. Aber etwas habe ich gelernt. Sobald Hektik kommt, sobald Panik kommt, sobald Unruhe kommt, sobald du gedrängt wirst, machst du Fehler. Das heißt, der Treiber, der Teufel, schickt uns seine Finsternismächte, heizt uns auf, nimmt andere Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die unter seiner Fuchtel sind, und treibt uns Gläubige durch diese anderen Menschen in die Unruhe vollends hinein, mit einem einzigen Ziel, dass wir Fehler begehen. Und das Teuflische ist, dass du selbst als Wiedergeborener, selbst wenn du in Christus gerettet bist, dass du, wenn diese Treiberei geschieht, dass du Fehler begehst. Wenn jemand nachdenkt, wird er relativ schnell dahinter kommen. Wenn ich überlege, wo habe ich meine entscheidenden Fehler gemacht? Immer in der Regel, wenn diese Unruhe irgendwo aufgebrochen ist. Lukas 21, 25. Endzeit. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres unter Wogen. In Offenbarung 17, 15 steht, dass das Meer schattenbildlich und prophetisch das Völkermeer ist. Das sind die Leute. Und jetzt sagt er, in der Endzeit wird das Völkermeer tosen. Habt ihr schon mal ein tosendes Meer gesehen? Das ist die Unruhe in Person, ein tosendes Meer. Wisst ihr, brodelt es am Meer. Das ist Unruhe ohne Ende. Jetzt sagt die Bibel, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Erdkreis ist der Ökumene, steht hier im Griechischen, die Zivilisation. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Das Völkermeer rast. Guckt einmal die Welt an. Ich bin noch nicht ganz 70 Jahre alt, aber was ich gesehen habe, so wie es derzeit ist, wir haben meines Wissens statistisch noch nie so viele Kriege gehabt. Wir haben noch nie so viele Katastrophen gehabt, noch nie so viele Erdbeben. Wisst ihr, wir haben uns schon daran gewöhnt. Früher war das eine Sensation, wenn irgendwas passiert ist. Heute ist das der Normalzustand. Das Völkermeer rast. Du weißt nie, welcher Politiker und Weltpolitiker durchdreht. Das weißt du nie. Du weißt nie, was passiert. Welches Volk anfängt, ein anderes anzugreifen. Du weißt es nie. Es geschehen Völkermorde. Es sind Dinge geschehen seit dem Zweiten Weltkrieg, die sind unfassbar. Offenbarung 13. Eine Weltregierung bildet sich. Eine Welteinheitsreligion. Es bildet sich alles heraus und durch das rast das Völkermeer. Die Leute, man hat Aufstände. Die Bibel sagt, es werden Unruhe sein. Es treten falsche Propheten auf. Die Christenheit fällt ab. Und die Bibel sagt in Offenbarung 3,10, und ich denke, das dürfen wir uns nie aus dem Blickfeld rauben lassen. Und das ist das, was auch vor unseren Augen sich abspielt. Er sagt, er wird uns bewahren. Vor was? Er sagt, vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und wenn das Völkermeer rast, wenn die Finsternismächte diese Endzeit praktisch installieren, das geht ja vor unseren Augen. Wisst ihr, unsere Väter hätten ja viel drum gegeben, wenn sie gesehen hätten, wie das geht. Ich sage, müsst ihr ihnen später mal im Himmel sagen, seid froh, dass ihr es nicht gesehen habt. Uns reicht's, wenn wir sehen, was hier passiert, wie hier die ganze, ich sage es mal so, Welt in Raserei versetzt wird. Und dann sagt die Bibel, das wird über die gesamte bewohnte Erde, überall, wo Menschen sind, die normal sind, über die wird es kommen. Und sie sagt, es ist das Völkermeer, das rast. Wisst ihr, jeder normale Mensch, selbst die Ungläubigen, geben zu, dass sie unter dem leiden. Selbst wenn du mit Ungläubigen redest, sagen sie, wie so meine Nachbarin hat gesagt, das ist doch nämlich schön auf dieser Welt, wie geht's denn hier zu? Und früher war es viel schöner. Und wisst ihr, die Leute haben das jetzt langsam verinnerlicht, dass du keine Sicherheit mehr hast. Wisst ihr, ich komme aus einem Beruf, an einem bestimmten Punkt ist die Bank. Bank sagt man ja, das ist seriös, stabil, da ist alles wunderbar. Ich hatte einen unbefristeten Vertrag, wie ein externer. Da kamen die jungen Nachwuchsleute zu mir und haben halb geweint. Ein junger Mann, der wie ich als früher Filialleiter war und dann auch zur Landesbank in diese Ebene, wo es dann auch um andere Dinge ging, um Fusionen, um höhere Dinge, kam, der sagt zu mir, die Bank gibt mir nur einen befristeten Vertrag. Ich sage es immer vorsichtig, aber Filialleiter, der hinter die Kulisse ins Management wechselt, kriegt nur einen befristeten Vertrag. Sie geben ihm keinen unbefristeten Vertrag. Er konnte, wenn er geheiratet hat, er wusste nicht, kann er seine Familie durchbringen, er konnte keine Wohnung kaufen, kein Haus, er konnte nichts machen, weil er saß auf einem Pulverfass. Und dann kommt das in der Endzeit, dass das der Normalfall ist. Du kriegst normalerweise keinen unbefristeten Vertrag mehr, sondern alles ist befristet, meistens ein Jahr, zwei Jahre. Und selbst in Bereichen, wo früher die Bank 100% sicher war, wo du nie dir einen Gedanken machen musstest. Das heißt, die Welt wird in eine gewisse Unsicherheit, in eine Unruhe versetzt und die Leute wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und jetzt kommt das Nächste, Jesaja 57,20. Aber die Gottlosen, und das steht im Hebräischen ein Wort, das sind die Rashaim. Und das sind Leute, man kann das genauso übersetzen wie die gottlose Menschen, die die Gesetzlosigkeit treiben. Das heißt, diese Gesetzlosigkeit, die jetzt in unserer ganzen Umgebung überall auftaucht, jetzt erklärt die Bibel, sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann. Ihr begreift, da geht es nicht darum, dass wir das sagen, jetzt müssen wir andere Partei wählen, jetzt müssen wir ein bisschen anders politisch vorgehen, dann kommt es zur Ruhe. Die Bibel sagt, eine gesetzlose Gesellschaft kann nicht ruhig sein. Und wir sind die Generation der Gesetzlosigkeit. Wisst ihr, wir haben heute das, was die Bibel sagt, dass das Unrecht per Gesetz praktisch angeordnet wird. Und die Bibel sagt, und das ist ganz wichtig, da braucht man keine Illusionen haben, eine gesetzlose Gesellschaft kann überhaupt gar nicht ruhig sein. dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlen. Das heißt, diese Unruhe wühlt Dreck, Unrat, Sünde, der ganze Schlamm des teuflischen, sündhaften Wesens wird hochgewühlt. Und jetzt sagt die Bibel, keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen, sprich Gesetzlosen. Das heißt, du hast jetzt einen Mensch, das steht in 2. Timotheus 3, in der ersten Verse, das sind 3x6 Merkmale, also 18 Merkmale, 666. Da ist der antichristliche Mensch beschrieben. Und jetzt sagt die Bibel praktisch, dieser antichristliche Mensch, diese gottlose Gesellschaft, alle diese Dinge haben ein Merkmal in sich, Unruhe. Und diese Unruhe bewirkt, dass Dreck und Kot und, ich sage es einmal, Sünde hochgespült wird. Und die Finsternismächte, die ja Mächte der Unruhe sind, die benutzen dieses Ganze und greifen die Gläubigen mit an, dass diese in ihnen vorhandene Unruhe, selbst bei einem Gläubiger, hochgepusht wird. Und jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Ich sage es mal vereinfacht. Wandelt ein Gläubiger in Christus, was er ja nicht immer macht, wandelt er in Christus, wirkt es nicht. Aber in dem Moment, wenn er nicht in Christus wandelt, trifft dich das voll. Und das ist eine dieser bösartigen Dinge, die in der Christenheit in der Endzeit geschehen. Und das ist das, was dann auch unfassbar in 2. Thessalonicher 2 beschrieben wird, wo die Bibel sagt, der Antichrist kann nicht kommen, es sei denn zuvor der Abfall der Christenheit. Und das, was du heute siehst, ist der Abfall der Christenheit. Das heißt, wir haben ein Völkermeer, das rast. Die Leute kommen zu mir und sagen, naja, und wir verdrängen das sofort, Ukraine. Da ging es haarscharf drauf vorbei, dass es einen Weltkrieg gab. Ist das klar? Es gibt Dinge, wo es haarscharf drauf vorbeigeht, dass es einen Weltkrieg gab. Da wühlt alles auf. Aber jetzt ist das so, das gehört zu dieser Unruhe. Die Menschen sehen das und haben es 5 Minuten später verdrängt. Sie sehen gar nicht, dass hier ein Pulverfass ist, das die ganze Zeit brodelt. Und dann sehen sie nicht, wie der Teufel durch dieses Völkermeer, das ja nicht mehr normal ist. Die Leute sind außer Rand und Band, wird drohender Dreck aufgewühlt. Wisst ihr, jede Sünde, wo ein normal denkender Mensch jahrhundertelang als Sünde bezeichnet hat und vollkommen ausgeschlossen hat, ist heute normal. Wo kommt das her? Das kommt, weil das Völkermeer und der Gesetzlose und die Dämonen und die Finsternismächte dann letztendlich anfangen, das alles aufzuwühlen. Und die Bibel sagt hier klipp und klar, das wühlt den Dreck auf. Wisst ihr, da kommt die Endzeit-Situation her. Es hat mit dieser Unruhe zu tun. Und das hat auch dann Auswirkungen auf die Gemeinde Jesu. Wisst ihr, es gibt ja Leute, die sind so naiv, dass sie glauben, dass es die Christenheit nicht trifft. Es trifft die Christenheit voll, nämlich das bewirkt dann, dass die Gläubiger ähnlich überflutet werden und das ist der Abfall der Christenheit. Und die Christenheit hat inzwischen Sünder akzeptiert. Wenn du mir das gesagt hättest vor 30 Jahren, wo ich dann so in der Blüte meines ersten geistlichen Lebens war, da war ich so nicht einmal ganz 15, 16, 17 Jahre gläubig, wenn du mir mal gesagt hättest, was heute die Christenheit tut, was sie akzeptiert, ich hätte dich ausgelacht. Ich habe gesagt, nein, also es wird viel Schlimmes passieren, aber das wird niemals in der Christenheit geschehen. Wisst ihr, und jetzt können wir sagen, es sind die abgefallene Kirche. Leider nicht. Es passiert in der Freikirche genauso. Die alten Pietisten bei uns in Albstadt, ich bin froh, dass sie tot sind. Wenn die heute sehen würden, was da ist, die würden umkippen. Die haben gesagt, wenn die erste Pfarrerin oder Frau eine Kanzel betritt, trete ich aus der Kirche aus. Dann müssen sie, oh Brüder, wenn ihr wisstet, was zum Glück hören sie und sehen sie mich, sie sind im Totenreich beim Herr Jesus, sie sind im Paradies. Aber wenn die hier sehen würden, was hier abläuft, die würden in Ohnmacht fallen. Und ich habe jetzt nur die harmlosen Dinge angesprochen. Gell? Man könnte es ja bis zum Exzess ausführen, was hier alles abläuft. Und die Bibel sagt in Lukas 17, und ich denke, wenn jemand einigermaßen normale Gedanken hat, wir haben heute Morgen die Gedanken gesehen, wenn einer normal denkt, dann sieht er das, ab Vers 21, dann sagt die Bibel, es wird sein wie in den Tagen Noahs, es wird sein wie in den Tagen von Sodom und Gomorra. Wisst ihr, und ich sage euch ganz ehrlich etwas. Wir heute, und ich behaupte die gesamte Weltbevölkerung, wir sind alle viel schlimmer als Sodom und Gomorra. Wisst ihr warum? die haben diese ganze Sünde, die sie begangen haben, es waren Städte, das war ein kleiner umgrenzter Bereich und heute tut es die ganze Welt. Und heute ist so, heute wird es über die Medien durch die ganze Welt auf den Bildschirm geworfen, dass jeder sieht, wir werden systematisch verdreckt und beschmutzt von diesem Völkermeer, das brodelt. Und das ist Sodom und Gomorra. Und dann sagt die Bibel, das ist dann die Endzeit, bevor es voll explodiert. Und wir haben ja gelesen, Daniel 7, 25, dass uns das zermürbt. Wie so ein normaler Gläubiger, dem geht's wie Lot, der ja inkonsequent war, aber trotzdem, die Bibel sagt, er war ein Gerechter, aber war inkonsequent. Du wirst zermürbt. Du wirst langsam, wirst du weich. Du wirst selber durch diese Finsternismächte, was die produziert, was die in der Welt tun und wie sie uns ergreifen, wirst du geschädigt. Und jetzt sagt die Bibel etwas, jetzt könnte man ja sagen, was ist das bei mir? Ich bin doch wieder geboren, ich habe doch den Heiligen Geist. Die Bibel erklärt es im Psalm 42,6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Wer ist es? Meine Seele. Wer ist nicht erlöst? Meine Seele. Sondern ich muss im Glauben die Erlösung annehmen. Jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich erklärt habe von der Passivität. Wenn ich nichts tue, die Erlösung für meine Seele nicht annehme, dann passiert etwas, dann werde ich automatisch von diesen Kräften, die nicht in mir drin sind, in mir ist die Grundunruhe drin, aber die Kräfte drumherum benutzen meine seelische Unruhe und heizen die an und dann geht ein Mensch systematisch, auch als Gläubiger, geht er kaputt. Und das ist eine der schlimmsten Anfechtungen, die es gibt. Jesaja 9, 1 bis 3. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn die Beute verteilt wird. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Versteht ihr? Die Bibel sagt, die Erlösung heißt, dass das, was der Teufel durch die Dämonen tut, dass der Herr Jesus in der Erlösung am Teufel sein Treiberstecker zerbrochen hat. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ein Gläubiger von diesen Kräften, auch in seinem seelischen Bereich, geschädigt wird, ist er selber schuld. Der Teufel darf das bei mir nicht, wenn ich die Erlösung richtig anwende. Und jetzt kommen wir zu einem ganz schlimmen Punkt. Ganz viele Gläubige lassen das passiv über sich ergehen. Sie jammern über die Endzeit und alles Mögliche, aber sie lassen das passiv über sich ergehen. Sie schützen ihre Seele nicht, indem sie im Glauben annehmen, dass letztendlich diese vollkommene Erlösung am Teufel sein Stecker zerbrochen hat. Jesaja 14, da redet die Bibel vom König von Babel, das ist Satan, Antichrist ist praktisch seine Fleischwerdung. Vers 5, der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen. Das heißt, nochmals, in der Erlösung ist am Teufel sei Treiberei auch die Möglichkeit, dass mich die Dämonen angreifen, nämlich mit diesem Stecker treiben die Dämonen mich praktisch vorwärts, er ist zerbrochen. Wisst ihr, wenn ihr jetzt 2. Mose 5 lest, als Israel in Ägypten war, was sagt die Bibel? Die Treiber haben sie getrieben. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das ist typisch für die Endzeit. Und das ist etwas Bösartiges. Aber jetzt sagt die Bibel etwas. Und wenn man ein bisschen die Schattenbildlichkeit der Bibel versteht, dann kann man auch hier rauslesen, was die Bibel meint. In Hiob 3,18 sagt die Bibel, und sie redet vorher in Vers 17, vom Toben der Gottlosen oder Gesetzlosen. Und jetzt redet sie plötzlich vom Tod. Sie redet vom Tod und sagt, dort sind alle Gefangenen in Frieden. Sie hören die Stimme des Treibers nicht mehr. Ist klar, wenn jemand tot ist, hört er die Stimme des Treibers nicht mehr. Aber jetzt ist es ein Schattenbild auf das, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich mich, wenn ich mich in den Tod Jesu begebe und das im Glauben annehme, dass die Stimme des Treibers aufhört. Im Tod hört sie auf. Und hier in diesem Leben gibt es nur eine Möglichkeit, diese geistliche Wirkung des Todes zu erleben, indem man sich für mit Christus gekreuzigt hat. Ich bin tot für die Sünde. Man nimmt das einfach an und dann hört der Treiber auf. Das heißt wiederum diese Wahrheit, die Erlösung, sobald ich sie im Glauben annehme, zerbricht der Stecker des Treibers, der Teufel kann mich nicht mehr angreifen. Das heißt, ich bin selber verantwortlich, ob ich getrieben werde, ob der Teufel mich kaputt macht oder nicht. Und zwar von meiner inneren Haltung zum vollkommenen Opfer Jesu. So wie ich zum Herrn Jesus stehe, zu seinem Opfer, genau das wird der Indikator sein, die auslösende Kraft, ob der Teufel mich kaputt macht oder nicht. Theorie und Praxis. Soll ich mal sagen, wie der Treiber arbeitet? Ich habe bis vorher nicht gewusst, was ich für ein Thema machen soll. Irgendwann ist das Thema plötzlich klar gewesen. Jetzt habe ich das ja nicht ansehen können vorher. Ich habe 15 oder 20 Manuskripte dabei, ich habe es nicht zählt. Jetzt musste ich das nochmal angucken. Jetzt habe ich angefangen, das anzugucken. Plötzlich kam ein Anruf. Der Anruf war wichtig. Ich musste den nehmen. Der war wirklich wichtig. Jetzt konnte ich das nicht mehr richtig angucken. Wisst ihr, was dann passiert? Dann fängt es an zu flattern. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht fleischlich werde. Dass ich nicht den wichtigen Anruf unterbreche oder anfange zu schimpfen. So bin ich. Wisst ihr, dass ich nicht durchdrehe. Wer hat das alles so hergeführt? Wer hat mich so beschäftigt, geistlich, dass ich das nicht vorher klären konnte? Wer? Der Treiber. Wer hat die ganze Konstellation herbeigeführt? Der Treiber. Naja, ich konnte dann durch die Erlösung es trotzdem brechen. Da bin ich dankbar. Aber wisst ihr, wann ich es brechen konnte? 10 Sekunden, bevor ich davor gekommen bin. Versteht ihr was? Das ist normal. Der Teufel wird dich und mich angreifen, um uns aus der Stellung in Christo herauszuwerfen, um uns in die Unruhe zu treiben, um uns kaputt zu machen. Ist normal. Er gibt dir keine Ruhe. Meine Frau hat bessere Nerven wie mich. Sie hat mir einen ganz schönen Satz gesagt. Sie hat einfach gesagt, nur kommst halt zu spät. Und jetzt kommt wieder mein Perfektionismus. Nein, zu spät kommen darfst du nicht. Das ist auch der Treiber, der dir dann sagt, du darfst nicht zu spät kommen. Ich hätte doch genauso sagen können, dann komme ich halt 3 Minuten zu spät. Dann wäre alles wunderbar, hätte es noch gereicht.
Und wir hätten gewartet.
Ja, natürlich, das ist mir klar. Aber ihr versteht, nur ein Praxisbeispiel. Ich möchte doch nicht theoretisieren, dass ihr mal seht, wie der Teufel das praktisch macht. Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Aber so macht er es mit vielen Dingen. Er greift einfach an. Zum Glück lässt der Herr das nicht zu und macht, dass trotzdem funktioniert. Das ist ja das Herrliche. Lukas 1,74. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens. Die Bibel sagt, erlöst von der Hand des Feindes. Was heißt das? Nicht mehr unter dem Stecker, nicht mehr unter dem Treiber, nicht mehr der Gehetzte. Warum sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid? Also ich sage es einmal vorsichtig, er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist ja die berühmte Stelle, Matthäus 11,28. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wisst ihr, was das bewirkt? Die Stelle überließ man eigentlich. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Merkt ihr etwas? Was war mit der ganzen Thematik bisher? Ich muss zum Herrn Jesus fliehen vor sein Angesicht, dann komme ich zur Ruhe. Und die Bibel sagt, wenn du kommst mit deiner Belastung, egal was ist, du trittst vor das Angesicht Jesu, kommt sofort Ruhe wie ein Wasserstrom. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Alle Dämonen, alle Finsternismächte, alle Wirkungen des Völkermeeres, alle Wirkungen der unerlösten Gläubiger, alles, was die Dämonen und Finsternismächte hier auf mich loslassen, hört sofort auf, wenn ich vorm Angesicht Jesu stehe. In Christus, vor seinem Angesicht, haben die keine Macht. Die haben keine Macht. Jetzt können wir sagen, willst du etwa sagen, dass es so einfach ist, dass ich nur vors Angesicht Jesu muss und der ganze Zirkus hört auf? Ja, es ist so einfach. Aber jetzt kommt natürlich der Teufel und erzählt dir alles andere, dass es nicht so ist. Und das ist das Schlimme. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Ich darf nie der Stimme des Teufels zuhören. Ich darf nie meiner Seele etwas glauben, wenn ich nicht von der Schrift her letztendlich sicher bin. Wisst ihr, wo die Jünger beim Herr Jesus gearbeitet haben für ihn? Sie haben wunderbare Sachen getan. Und dann sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, Herr, wir haben das und das und das getan. Jetzt hätte mir erwartet, dass der Jesus sagt, wunderbar, meine Jünger, das habt ihr schön getan. Wisst ihr, was er sagt? Markus 6, 31. Und er sprach zu ihnen, kommt allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Und dann sagt er, dann fuhren sie mit dem Schiff, Bild für die Gemeinde, zu einem einsamen Ort. Als Corona kam, hat Gott der Gemeinde teilweise Ruhe verordnet. Ist euch das klar? Da gibt es so ein wunderbares, dummes deutsches Fremdwort, Entschleunigung. Zählt hat immer das Wort gehört, Entschuldigung. Und plötzlich sind Brüder gekommen und haben gesagt, oh, ich genieße die Entschleunigung. Und jetzt siehst du plötzlich etwas, wisst ihr, was ich gesehen habe, das hat mich schockiert. Die Gläubiger waren wie das aufgewühlte Völkermeer. Jetzt müssen wir sofort alles tun, dass wieder alles läuft wie vorher, alle Versammlungen. Ich sage, Entschuldigung, Gott hat gerade Ruhe verordnet. Warum muss ich jetzt wieder auf die Stimme des Treibers hören? Warum muss ich jetzt mit aller Gewalt was machen? Muss ich das? Kann ich mir nicht leisten, vor das Angesicht Jesu zu sagen, und, Herr Jesus, hier bin ich. Willst du, dass ich mit dem Schiff an der Ruheort fahre und ruhe? Fragt kein Mensch. Ich habe die Geschwister gefragt und gesagt, was ist, wenn Gott es verordnet hat? Was ist denn? Will niemand hören. Wisst ihr, aber das hat mit dieser Ruhe zu tun. Es kann sein, der Herr sagt, die Ruhe ist vorbei, greif an. Das ist wieder was anderes, wenn es der Herr sagt. Jetzt müssen wir einfach nochmals diese Schiene uns langsam ansehen, wie die Bibel hier auch in der Schattenbildlichkeit vorgeht. Ich lese uns Hiob 39, 5 bis 8. Der Esel ist laut 2. Mose 13, 13 stellvertretend erlöst durch ein Lamm. Also ein Esel musste nicht sterben, sondern an seiner Stelle wurde ein Lamm geschlachtet. Das ist das perfekte Bild für die stellvertretende Erlösung Jesu. Insofern ist der Esel ein Bild für die Gläubigen. Ich habe es schon oft gesagt, wenn mich jemand Esel nennt, bin ich nie beleidigt, sei wunderbar. Ich würde am liebsten sagen, sag es nochmals. Und jetzt sagt die Bibel hier, wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Die Wildesel sind die Gläubigen aus den Heiden. Die normalen Esel sind die Gläubiger aus Israel. Aber die Wildesel sind die Gläubiger aus den Heiden. Er sagt, er hat diese frei laufen lassen. Wir sind frei durch das Blut Jesu. Wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst? Meine Fesseln sind gelöst. Ich bin frei in Christus. Eine völlige Erlösung. Dem ich die Steppe zur Wohnung angewiesen habe, das salzige Land zum Aufenthalt. Jetzt guckt mal, was die Bibel sagt. Das wäre normal. Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wenn du zum Herr Jesus gehst und die Erlösung annimmst und das akzeptierst, was er hier macht, dass er dich auch frei macht von deinen Zwängen. Oft sind Zwänge nichts anderes wie der Stecker des Treibers, der dich vorwärts treibt. Du sollst, du musst, das ist oft der Treiber. Er sagt, wenn du hier frei bist, hörst du das Geschrei des Treibers nicht mehr. Du stellst dich vor das Angesicht Jesu und in der Sekunde hörst du die Dämonen nicht mehr. Sie haben dir nichts mehr zu sagen. Er sieht sich die Berge zu seiner Weide. Was sind die Berge? Die Berge sind die Städte der Offenbarung. Gott hat sich auf dem Sinai geoffenbart, er hat sich auf dem Tabor geoffenbart, hat Jesus seine Gottheit gezeigt. Und die größte Offenbarung ist auf dem Berghügel Golgatha geschehen. Er spürt allen grünen Kräutern nach. Da kommst du zur Ruhe. Und die Bibel sagt, das ist der Normalfall. Merkt ihr jetzt auch, wie die ganze Bibel selbst in der Schattenbildlichkeit von nichts anderem redet. Man braucht bloß geöffnete Augen, um es zu sehen. Und es läuft immer aufs Gleiche raus. Es hat mit dem zu tun, wie ich zu meinem Jesus stehe. Es hat mit meiner Stellung meinem Jesus gegenüber zu tun. Alles andere ist zweitrangig. Jetzt kommt etwas. Ich und du, wenn wir gerettet sind, dann ist das Werk der Gerechtigkeit bei uns geschehen. Die wir völlig ungerecht vor Gott waren, verdammt, wir sind durch Jesu Gerechtigkeit gerettet. Jetzt sagt die Bibel im Jesaja 32, 17, und das Werk der Gerechtigkeit, also wenn ich die Erlösung annehme, wird Friede sein. Da sind wir uns einig. Das Blut Jesu bringt mir Friede. Aber jetzt kommt eine weitere Aussage. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, also eine weitere Folge, Ruhe und Sicherheit auf ewig. Das heißt, die Bibel sagt, du wirst zur Ruhe kommen. Wenn du die Erlösung richtig annimmst, kommst du zur Ruhe. Und mein Volk wird in Wohnungen des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Er geht dann weiter und sagt, aber es wird hageln, der Kampf wird da sein und trotzdem, wenn ich meinen Esel frei umherschweife, lasse, zum Herr Jesus kommen, dann komme ich zur Ruhe. Ich kann es ganz einfach frei fahren. Immer, ich komme zu meinem Jesus, nehme seine Erlösung an, höre nicht auf das, was der Teufel tut, guck nicht auf das, was die Welt tut. Es interessiert mich überhaupt nicht, ich stehe vom Angesicht Jesu, komme zur Ruhe. Ich bin ein Wildesel. Geht einmal hin, nehmt die Konkordanz und nehmt Wildesel. Alles, was über den Wildesel geschrieben steht, gilt mir. Das ist so einfach. Ich sage so, viele sagen ja, das ist so einfach, dass schon wieder kompliziert ist. Aber das stimmt nicht. Und jetzt sagt die Bibel etwas. Jetzt gehe ich hin, nehme das Wort Gottes, schlage die Bibel auf und sage, Herr Jesus, ich stehe vor deinem Angesicht. Jetzt sagt die Bibel, die Weisheit, wer ist die Weisheit? 1. Korinther 1,30, der Herr Jesus ist die Weisheit Gottes. Die Weisheit ruft draußen laut. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie. Das heißt, die Stimme Jesu ist so wunderbar, dass der größte Trubel, den der Teufel veranstaltet, die Stimme Jesu nicht übertönen kann. Wenn ich mich vors Angesicht Jesu stelle, muss der Teufel schweigen und ich kann die Stimme Jesu jederzeit hören, egal was passiert. Und die Bibel sagt dann etwas, dann wird der Herr, Vers 23, sein Geist hervorströmen lassen und ich werde seine Worte hören. Versteht ihr? Lauter Schattenbilder auf diese Ruhe in Christus, auf diese wunderbare Erlösung. Und Jesaja hat es dann in anderen Worten gefasst. In Jesaja 30, 15 ist eine Bibelstelle, die ist bei mir immer dickrot unterstrichen. Da steht, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Das ist nichts anderes, wenn ich kindlich eifältig mich vors Angesicht Jesu stelle und sage, Herr, was meine Seele sagt, interessiert nicht. Was da draußen läuft, interessiert nicht. Was die Menschen sagen, interessiert mich. Ob es einen Weltkrieg gibt, interessiert mich nicht. Ob Atombomben fallen, interessiert mich nicht. Ob Corona wütet, interessiert mich alles nicht. Ich stehe vor deinem Angesicht. Und jetzt kommt der böseste Satz, den es in so einem Zusammenhang geben kann. Aber ihr habt nicht gewollt. Versteht ihr? Es ist mein Wille. Ich kann entscheiden, ob der Teufel mich jagt oder nicht. Ich kann entscheiden, dass der Stecker des Treibers kaputt ist oder nicht. Das ist meine Entscheidung. Von der Stellung in Christus her ist es schon lange passiert. Aber wenn ich jetzt falsch reagiere, dann wird diese Erfechtung zu einem zerstörerischen Element. Wenn ich richtig reagiere, verliert es jede Macht. Die hat mir nichts mehr zu sagen. Die hat keine Macht über mich. Es ist, wie wenn nichts wäre. Aber der Herr ist hier treu. Er zeigt uns, die ganze Zusammenhänge, sodass wir sie verstehen können. Das sagt in Matthäus 10, 16, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich sage es einmal ganz klar, der Mensch ist das Problem, das Völkermeer. Ist euch aufgefallen, wenn ihr 1. Mose 6 lest, was ist das Hauptmerkmal der Arche? Die Arche besteht aus 3 Stockwerken. Bild für Geist, Seele, Leib, die Stellung in Christus, also ist das perfekte Bild. 5 mal 6, 300 ist die Zahl der Arche. 5, zig, das Wirken des Heiligen Geistes. 6, der Mensch, also was der Heilige Geist durch einen Menschen macht. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Diese Arche ist innen und außen, ich sage es im Altdeutschen, mit Pech praktisch wasserdicht gemacht, verpicht. Das heißt, sie ist wasserdicht. Was heißt das? Das Völkermeer kommt nicht rein. Wenn du in Christus bleibst und deine Stellung in Christus, du bist in einem Geist seinem Leben getauft, annimmst, dann kommt das Wasser nicht rein. Das heißt, die Dämonen können nicht dein Herz mit dem Stecker des Treibers antreiben, weil du bist wasserdicht. Aber was musst du jetzt ein Mensch tun zur Zeit des Noah, was alle außer den 8 nicht getan haben, sie mussten in die Arche. So musst du in Christus bleiben, in ihm, und es passiert dir nichts. Aber ich möchte es nochmal betonen, wenn du das nicht tust, willentlich, dann fliegst du raus. Wenn du rausfliegst aus der Stellung in Christus, das heißt, deine Seele einfach ungeschützt diesen Kräften aussetzt, und ich kann es nur so erklären, sie reiben dich auf, sie fressen dich auf. Ihr könnt in Ruhe nochmal Lukas 8, 22 bis 25 lesen. Das ist ja die berühmte Geschichte, wo der Herr Jesus den Sturm auf dem See Genezareth stillt. Wisst ihr, der See Genezareth ist kein harmloser See, das ist ein See, der tobt. Und da ist etwas, ihr müsst es einfach sehen, mitten in dem tobenden Sturm heißt es in Vers 23, er schlief ein. Wer hat geruht? Der Herr Jesus. Die Jünger waren völlig in Panik. Was haben die gesehen? Die haben das Wasser gesehen. Entspricht in unserer heutigen Zeit. Die haben das Völkermeer gesehen. Die haben genau das gesehen, was der Treiber ihnen gezeigt hat. Wisst ihr, was gewesen wäre, wenn die Jünger vielleicht schon der Heilige Geist gehabt hätten, schon bekehrt gewesen wären, wiedergeboren gewesen wären, also nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn die Jünger geistlich gewesen wären, was hätte sie tun müssen? Sie hätte einfach sich neben der Herr Jesus hinlegen müssen und schlafen müssen. Moody war auf einem Schiff vom Ozean. Und da war ein Sturm, dass der Kapitän und die Leute gesagt haben, ihr werdet nicht überlegen, wir werden untergehen. Und dann ist Moody hingegangen, hat sich mit einem Arm am Balken in dem Versammlungsraum des Schiffes festgeklammert. In der anderen hat er seine Bibel, seine King James Bibel. Dann hat er Bibelstelle aufgeschlagen, hat ihnen eine Stelle gelesen und dann hat er gesagt, so meine Lieben, das Ding ist ganz einfach. Ihr seht den Sturm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr Jesus rettet uns vor dem oder wir werden jetzt ertrinken, wir werden untergehen, das Schiff geht unter. Und dann sagt er, jetzt müsst ihr praktisch entscheiden, was ihr wollt. Ich habe nur eine Botschaft an euch. Ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Hat die Bibel zugeklappt und ist zum Schlafen gegangen. Ist schon ein Schock, oder? Wisst ihr, warum der das konnte? Der Treiber hat ihm keine Angst eingejagt. Er hatte keine Angst vor dem Meer. Er hatte keine Angst vor dem Tod. Er hatte keine Angst vor dem Absaufen, darf ich es mal so sagen. Er ist ins Bett gegangen. Und hat er ihnen noch gesagt, also entweder praktisch zum Gläubigen, wir sehen uns dann morgen früh entweder beim ruhigen Meer oder im Paradies, eins von beiden. Wisst ihr, da hast du gesehen, dass es kein Theoretiker ist, wenn es um Leben und Tod geht, dann machst du keine Sprüche mehr. Der war echt, innerlich echt. Und das ist das Problem, es gibt keine Insel. In diesem brodelnden Völkermeer gibt es keine Insel, sondern nur die Arche, die Stellung in Christus. Der Geist des Antichristen macht alles kaputt. Es gibt nur das Entweder-Oder, entweder gehe ich zum Herr Jesus oder nicht. Was macht der Herr Jesus nach der Erlösung? Er setzt sich zur Rechte des Vaters, er ruht. Bin ich in Christus, stehe ich vom Angesicht Jesu, geht die Ruhe automatisch auf mich über. Die kommt wie eine Wolke und bringt mich zur Ruhe. Ich möchte nochmals das Hiob 39 aufschlagen. Ich finde, es ist so etwas Wichtiges. Wisst ihr, wenn ein Mann wie der Hiob das sagt, da kannst du ja wohl nicht sagen, ha ja, der hat es ja gut gehabt, den ging es ja gut. Wisst ihr, das ist ein Mann, der das alles durchlebt hat, alttestamentlich. Vers 7 nochmals. Er lacht über den Lärm der Stadt und das Geschrei des Treibers hört er nicht. Steht im Buch Hiob. Also Gott sagt es auch Hiob, Hiob, so ist es. Wisst ihr, jetzt muss man ja sagen, ja, was soll ich jetzt tun angesichts dieser Tatsache? Jetzt sagt die Bibel im Hebräer 4 in die ersten 16 Verse, ihr könnt es in Ruhe nochmals durchlesen, sagt er, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein. Kennt ihr eine zweite Stelle, wo die Bibel sagt, ich soll mit einer heiligen Furcht auf etwas bedacht sein. Das ist mehr wie alles andere, mit Furcht auf etwas bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Die Ruhe ist die Ruhe Jesu Christi. Das ist nicht etwas Technisches, das ist keine Theorie, sondern das ist das, was der Herr Jesus mir gibt. Und er sagt, du musst Angst haben, dass du das nicht versäumst. Du darfst das nicht rauslassen. Du darfst dich nicht vom Teufel treiben lassen. Du musst beim Herrn Jesus zur Ruhe kommen. Und du musst praktisch sagen, es ist mir völlig egal, was passiert. Ich will die Ruhe in Christus. Er sagt, da musst du mit Furcht darauf bedacht sein, dass du das hast. Wisst ihr? Und der Mensch ist halt so, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, solange nichts passiert, ist er Theoretiker und wird letztendlich alles annehmen, wie es ist. Aber sobald es ihm ans eigene Fleisch geht, sobald er selber dran ist, beginnt dieser Treiber zu treiben und dann geht es ihm an das Fell. Und darum sagt die Bibel im Lukas 8, 24, wer sein Leben verlieren will, da steht im griechische Psyche, also wer sein Seelenleben praktisch erhalten will und nicht verlieren will, der muss praktisch zum Herrn Jesus gehen. Und er sagt vorher, wer mir nachkommt, der verleugnet sich selbst, weil du kannst dein Seelenleben nicht retten. Du musst mit deinem Seelenleben zum Herrn Jesus fliehen. Und er sagt, was nützt dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und der Treiber treibt dich in der Wahn? Und ich weiß nicht, wie ihr die Schattenbildlichkeit der Bibel seht, aber Gott hat das so wunderbar gemacht, dass er selbst am einfältigsten Gläubigen Bilder geschenkt hat, dass er es verstehen kann. Das Buch Esther, das erste Kapitel, vor allem die ersten 8 Verse, sind ein Bild für die Stellung in Christo, für das, was ein Gläubiger in Christus hat. Und es ist einfach so, da erzählt die Bibel uns wunderbare Dinge, die kaum fassbar sind. Und ich möchte jetzt nicht das Buch auslegen, sondern möchte nur einen Punkt rausgreifen. Und zwar, sie sagt in Vers 6 in der Mitte, da hat es goldene und silberne Ruhelager. Gold ist immer ein Bild im Alten Testament für meine neue Natur, für das Wiedergeborensein. Silber ist immer ein Bild für das Wort Gottes. Also jetzt sagt praktisch die Bibel, wenn du in Christus bist, so wie es hier im Buch Esther beschrieben wird, und du nimmst durch den Glauben, durch das Wort Gottes, nimmst du das an, was Gott dir verheißen hat, dass du in der Ruhe in Christus als Wiedergeborener sein kannst, dann hast du plötzlich ein Ruhelager. Und er beschreibt es, er sagt, ein Ruhelager auf dem Steinpflaster aus grünem, weißem Marmor, Perlmutt und dunklem Marmor. Und dann kriegst du das Wasser des Lebens, der Heilige Geist. Also du kannst in dieser Stellung in Christo auf einem Ruhelager völlig Ruhe, aber es ist silbern und golden. Das heißt, du musst im Glauben durch das Wort Gottes, das, was Gott dir gegeben hat in der Wiedergeburt, musst du annehmen. Dann funktioniert es. Ist ja. Und Gott hat sogar Stämme, gell, uns ist ja klar, Juda, Levi, das sind die guten Stämme, Ruben ist der Laue, der sich versündigt, dann ist der Stamm des Antichristes, solche Dinge. Aber es gibt einen Stamm, von dem redet die Leute eigentlich wenig und der heißt Issachar. Und der steht in 1. Mose 49, 14. Issachar ist ein knochiger Esel, also stellvertretend erlöst, also ein Gläubiger, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sieht, dass die Ruhe gut und das Land lieblich ist, so neigt er seine Schulden zum Tragen und wird ein frohnpflichtiger Knecht. Wisst ihr, Issachar ist das Bild für den Gläubiger, der die Ruhe in Christus einfach annimmt, der sieht, die Ruhe in Christus ist was Wunderbares. Ich stelle mich vor sein Gesicht Jesu und nehme seine Ruhe an. Und dann sagt die Bibel, das ist so, dass er sich sogar hier niederlegt zwischen den Hürden. Er legt sich einfach nieder und dann hat er die Kraft sogar zu tragen. Wenn du die Ruhe in Christus hast, kannst du die andere sogar noch tragen in ihrer Hektik. Wisst ihr, die ganze Bilder der Bibel redet von der Erlösung. Und hier hast du etwas, ich sage es jetzt einmal ungeschützt, wo der Teufel alles tun wird, alles, dass du diese Dinge nicht sehen kannst. Weil der Teufel will immer nur eines, er will, dass du das brodelnde Völkermeer siehst. Er will, dass du Angst kriegst. Er will, dass du Panik kriegst. Er will, dass du in Hektik verfällst. Er will, dass du dann das Angesicht Jesu verlässt, dass du von Jesus weggehst, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst. Und zwar, im Hosea zum Beispiel 11 ab 3 erklärt die Bibel nochmals, dass der Herr sogar hingeht, dich lehrt und dich auf seine Arme nimmt. Gibt es einen größeren Ort der Ruhe, als wenn der Herr Jesus dich auf den Arm nimmt? Gibt keinen. Wisst ihr, und jetzt kommt halt das Brutale, der Teufel, der Treiber und der Lügner von Anfang an, er wird dir eintrichtern, dass du es nicht schaffst, dass du Angst haben musst und dass der Herr Jesus dich nicht auf den Arm nimmt, weil du vielleicht zu schlecht bist. Aber in dem Moment, wie ich alles, was die Bibel sagt über die Erlösung, einfach wie ein kleines Kind für mich in Anspruch nehme, komme ich zur Ruhe. Und jetzt sagt die Bibel etwas, was die Rolle des Heiligen Geistes ist. Jesaja 63, 14. Wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Wisst ihr, der Heilige Geist, wenn er wirklich wirkt, wird immer die Ruhe in Christus in den Mittelpunkt stellen. Er wird mitten in diesem brodelnden Völkermeer dir immer der Herr Jesus zeigen, immer die Ruhe, die er mir erworben hat. Er wird dir immer die Ruhebetten zeigen. Er wird dir immer zeigen, im Prinzip bist du ein Mensch des Stammes Issachar. Du musst dich jetzt nur im Glauben niederlegen und dann wirst du in der Lage sein, auch Gott zu dienen. Du musst es nur glauben. Wisst ihr, und der Teufel macht halt alles, indem er dir etwas anderes zeigt. Er zeigt dir andere Dinge. Und selbst im bösesten Kampf der Kinder Israel, und die haben ja schon furchtbare Kämpfe gehabt, sagt die Bibel etwas, und das ist wunderbar, in 2. Mose 15, Vers 27, sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Das heißt, in dem Moment, wie du die Erlösung annimmst und glaubst, dass die Ruhe in Christus dich völlig zur Ruhe bringt, betrittst du Elim, derselbe Sekunde. Sofort kommst du zur Ruhe, du hast 12 Wasserquellen, 12 ist eine Vollzahl, also eine vollkommene Versorgung mit dem Wasser des Lebens, 70 Palmbäume, eine Frucht, die von Gott her gesteuert ist, 7x5x2. Das heißt, du hast die Fülle letztendlich für dich persönlich aus der Gemeinschaft mit Gott, seiner Gnade, die dir Frucht bringt und du kannst dich am Wasser lagern. Ist nicht herrlich? Wisst ihr, das ist alles da, aber, das können wir ja mal andersrum fragen, warum lässt der Teufel das Völkermeer so brodeln? Warum treibt er mich und dich mit seinem Stecker? Wisst ihr warum? Ich habe es lange nicht erkannt. Er treibt dich, um dich vom Angesicht Jesu wegzutreiben. Er will nicht, dass du ruhst auf den silbernen Ruhebetten und auf den goldenen. Er will es nicht. Aus dem Grund treibt er dich. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Stehst du vor meinem Gesicht Jesus, siehst du auf ihn, passiert nichts. Hörst du auf den Teufel, gehst du unter. Und da gibt es zwei Frauen, die das wunderbar charakterisieren. Maria und Martha. Der Jesus sagt zu der Martha, die ja nicht in Christus ruhen konnte, die im Herr Jesus dauernd dazwischen geredet hat, die ungläubig gehandelt hat. Er sagt zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Lukas 10, 41. Also Martha war die Unruhige. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Es soll nicht von ihr genommen werden. Maria ist ein Bild für den Gläubiger, der zu Füßen Jesu ruht, egal was passiert. Die nicht einmal durch das, dass ihr Bruder Lazarus im Grab liegt, aus der Ruhe gebracht wird. Martha ist aufgeregt. Martha kann keine Gebetserhörung vom Herrn Jesus empfangen. Maria weint und dann sagt die Bibel, durch das Weinen der Maria wurde das Herz Jesu bewegt und er weckt Lazarus auf. Wisst ihr, Martha ist immer der Gläubige, der sich vom Teufel treiben lässt. Maria ist immer der Gläubige, der sich nicht treiben lässt und zu Füßen Jesu liegt und im Glauben die Erlösung annimmt. Ist ihr, was mich schockiert bei allen diesen Tatsachen, ist eigentlich, ich habe es heute Morgen ja schon mal gesagt, dass die Grenzlinie zwischen diesen zwei Dingen, ob mich der Treiber treibt, ob ich in Christus zur Ruhe komme, das sind ganz kleine Dinge. Das ist oft nur eine kleine Herzenshaltung. Und ich sage es mal so, es ist einfach so, es hängt davon ab, ob ich vor das Angesicht Jesu gehe. Im Psalm 55 zum Beispiel 23 steht, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Und dann am Schluss von dem Psalm heißt es, ich vertraue auf dich. Es hat nur mit dem zu tun, dass ich zu meinem Jesus komme. Wenn ich nicht mir angewöhnt, vor dem Angesicht Jesu zu stehen, seine Ruhe zu erwarten. Wisst ihr, das ist schwer, wenn es mal brodelt, einfach hinzugehen und alles dreht durch. Einfach zu sagen, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Da kommen die Leute, oh, jetzt mit der Impfung kriegst du den Chip eingeimpft. Interessiert mich nicht. Ja, warum nicht? Weil ich vor Christus stehe. Es passiert nichts, was er nicht will. Ich regle alles mit dem Herr Jesus. Mit ihm, nicht mit der Welt, nicht mit diesen Dingen. Wenn die Stunde kommt, wo es darum geht, soll ich mich impfen lassen oder nicht, wird er mir die Weisheit geben, was ich tun soll. Aus. Versteht ihr? Der Teufel macht immer so, er gibt uns auch die Nachrichten. Da kommen auch die Leute und sagen, oh, in der Impfzeit wird das passieren, jenes, jenes. Und dann fangen die Leute an, das aufzunehmen und werden vollständig aus ihrer inneren Ruhe herausgepeitscht, weil sie dann Angst kriegen. Wenn ich dann hingehe und sage, interessiert mich nicht, geht mich nichts an. Er ist mein Herr, ich bin nur ein Sklave Jesu Christi, er entscheidet, was mit mir passiert. Da kommt die Seele langsam zur Ruhe. In Jesaja 14,3 steht, es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr die Ruhe verschafft von deiner Qual und Unruhe, von dem harten Dienst, der dir auferlegt ist. Und das sagt es im Zusammenhang mit dem König von Babylon, also genau in der Endzeit. Er sagt, er wird dir praktisch Ruhe schaffen von deiner Qual und von deiner Unruhe, sodass der König von Babylon dir egal ist. Versteht ihr? Jetzt könnte man sagen, dann ist das Ganze ja vollkommen einfach. Es ist vollkommen einfach. Aber die Bibel sagt, wenn ich mich diesem Treiber ausliefere, mit allem Möglichen, indem ich zum Beispiel mich vor ihm beeinflussen lasse, dann passiert etwas. Ihr könnt es am 2. Mose 18, 8 und Folgeverse einfach lesen, wie der Herr hier wirklich völlige Errettung gibt. Aber dann passiert etwas und das ist etwas Übels. Wenn du das nicht im kindlichen Glauben annimmst, sagt die Bibel zum Beispiel Vers 18, dann wirst du müde und kraftlos. Sobald du dich diesen Kräften hingibst, die zieht dir der Saft raus. Das ist nie neutral. Du kannst nie neutral diesen Kräften gegenüber sein. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach am Schluss etwas, Psalm 1,1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, der Gesetzlosen. Das heißt, ich gehe nicht nach dieser Welt, ich höre nicht auf das, was die Welt sagt, ich höre nicht auf das Völkermeer, noch tritt auf den Weg der Sünder. Das heißt, ich gehe nicht praktisch in die Sünde rein, ich meide sie, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, ich sondere mich ab, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Torah heißt nicht nur Gesetz, sondern ist die Unterweisung. Es bedeutet einfach für uns neutestamentlich das Wort Gottes. Und über sein Gesetz, über sein Wort praktisch nachsinnt Tag und Nacht. Jetzt sagt die Bibel, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen und der Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gerät wohl. Wisst ihr, was das heißt? Gott erwartet von mir eine gewisse Ignoranz. Also Gott erwartet von mir, dass ich alles vom Angesicht Jesu regle und viele Dinge, die jeden normalen Menschen aufregen würden, einfach ignoriere. Und einfach sage, geh mich nichts an. Wenn ich das jetzt öffentlich sagen würde, außer ihrer Verkündigung, es kommen Brüder zu mir und sagen, oh, das kommt, das passiert, und ich würde ihnen sagen, interessiert mich nicht, dann würden sie sagen, was ist denn das für einer? Wenn sie mich dann fragen, was bist denn du für einer, sage ich, sorry, ich gehöre halt zum Stamm Issachar. Wisst ihr, ich liege zwischen den Hürden, ich bin in der Ruhe in Christus, warum soll ich mich aufregen? Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, und ich möchte es am Schluss nicht verhehlen. Ich und du müssen eine Entscheidung fällen. Eine ganz knallharte Entscheidung. Glaub ich, dass ich ein Sklave Jesu Christi bin? Und wer ist für einen Sklaven verantwortlich? Wer regelt alles im Leben eines Sklaven? Sein Herr. Glaube ich das, dass ich ein Sklave in Christus bin und er alles für mich regelt oder nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Gehe ich zu mir Jesus und sage, Herr, das Völkermeer rast. Der Teufel treibt mich, ich komme zu dir. Jetzt kann ich beten wie ein kleines Kind. Du, Herr Jesus, hast den Stecker des Treibers zerbrochen. Jesaja 9,3. Er hat es getan. Der Treiber darf mich, weil ich dein Kind bin, nicht mehr treiben. Ich lasse mich jetzt nicht mehr treiben vom Völkermeer. Ich lasse mich von den Dämonen nicht aufheizen. Ich lasse meine Seele nicht mehr aufpushen, sondern ich komme zu dir. Wisst ihr, was der Issachar sogar macht? Der legt sich hin. Du kannst dich hinlegen. Ich habe das schon gemacht. Er hat Verkündigung, hätte mich eigentlich vorbereitet, sondern bin ins Bett gelegen. Geht alles, kein Problem. Wenn der Herr dir wirklich den Auftrag gegeben hat und dir sagt, was du predigen sollst, kannst du ins Bett liegen. Ja, wenn du es vorher mit ihm geregelt hast, wenn du es nicht mit ihm geregelt hast, dann kann es vielleicht sein, der Herr sagt zu dir, du warst faul. Das ist was ganz anderes. Aber das Ganze hängt nur davon ab, ob ich glaube, dass das alles so ist. Ich habe jetzt viele... Es tut mir leid, wenn ich jetzt euch ein bisschen überflutet habe mit Schattenbildern. Ich wollte euch nur zeigen, dass das ganze Alte Testament von dem allem redet. Fast jede Zeile der Bibel redet von dieser Ruhe in Christus und redet davon, dass der Treiber mich nicht treiben darf. Aber eins ist klar, wenn ich es nicht glaube, passiert nichts. Ich muss es glauben. Und wisst ihr, wie sich Glaube äußert? Hebräer 11 sagt, Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das steht im Grundtext. Das heißt, ich muss einfach hingehen und das so annehmen und dann reagieren. Und wisst ihr, was reagieren heißt? Das ist das, was der Mensch oft nicht begreift. Reagieren heißt nicht reagieren. Also auf der Herr Jesus reagieren heißt auf das, was draußen rumläuft, nicht mehr reagieren. Ich reagiere nicht auf den Teufel. Ich reagiere nicht auf die Dämonen. Ich reagiere nicht auf das brodelnde Völkermeer. Ich reagiere nicht auf meine Seele. Ich reagiere nur auf ihn. Ich wage es kaum zu sagen, wir haben ein Problem. Wir haben das nie gelernt. Wir haben es nicht gelernt, das zu tun. Also was das bedeutet? Wir haben viel Arbeit. Aber nicht viel Arbeit, indem wir Werke tun müssen, sondern viel Arbeit, zu lernen, vor das Angesicht Jesu zu stehen. Viel Arbeit, zu sagen, Herr Jesus, was hat dieser Issachar getan, dieser Wildesel, ich bin ja ein Wildesel, dass er sich einfach hinlegt. Was hat er getan? Wisst ihr, und jetzt kommt der Punkt, wo wir das mit dem Herr Jesus regeln müssen, dann kommen wir zur Ruhe. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an, dass du uns als Verdammte und Kinder der Hölle zu Erlösten, zu Wildeseln gemacht hast. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Du hast das Stecken des Treibers für uns persönlich zerbrochen. Weder der Teufel noch die Dämonen noch die Finsternismächte noch unsere unerlöste Seele haben Macht über uns, sondern du allein. Und jetzt gib jedem von uns, du weißt, wo jeder von uns steht, die Gnade und das, was du in Matthäus 11, 28 und 29 sagst, wollen wir tun. Wir wollen da als mühselige und beladene zu dir kommen, um Ruhe zu finden. Jetzt lass es geschehen, dass unsere Seele zur Ruhe kommt in dir. Ich möchte einfach bitten, dass du uns in diesen Tagen beibringst, wie wir vor deinem Angesicht stehen können und völlig zur Ruhe kommen können. Das am Schluss heißt, der ist wie Issachar. Der legt sich allen Ernstes in der größten, teuflischsten, schlimmsten Situation in der Ruhe in Christus nieder. Der zuckt nicht einmal. Ich bitte einfach, gib uns Gnade, so in dir zur Ruhe. dass du uns völlig zur Ruhe kommst. Wir beten dich dafür an. Amen.